Zunächst Catherine Rückwart. Schönen guten Abend. Sie ist in Los Angeles geboren, startete mit 3 ihre Laufbahn als Pianistin. Später kam die Geige hinzu. Heute ist sie Dirigentin und eine von nur 3 Generalmusikdirektorinnen in Deutschland, genauer am Staatstheater Mainz. Insgesamt gibt es 76 Generalmusikdirektoren. Dann begrüße ich den Komponisten und Hochschullehrer Wolfgang Riem. Schönen guten Abend. Einen der prominentesten international anerkannten zeitgenössischen Komponisten. Zu seinen Werken gehören Opern, Symphonien, Lieder, Streichquartette und noch einiges andere. Bei Hanse ist sein Buch Offene Enden, Denkbewegungen um und durch Musik erschienen. Und ich begrüße Manfred Spitzer. Schönen guten Abend. Professor und ärztlicher Direktor der Ulmer Universitätsklinik für Psychiatrie. Außerdem ist er Psychologe und promovierter Philosoph, arbeitete in Harvard an der Erforschung der Schnittstelle von Neurobiologie, Psychologie und Psychiatrie. Und von seinen vielen Veröffentlichungen sind wirklich viele, nur 3. Das höchst lehrreiche, leicht zu verstehende Buch Lernen, erschienen bei Spektrum. Dann gerade erschienen Selbstbestimmung, Gehirnforschung und die Frage, was sollen wir tun? Und speziell jetzt natürlich für unser Thema das Buch Musik im Kopf, Hören, Musizieren, Verstehen, Erleben im neuronalen Netzwerk, erschienen bei Schattauer. Herr Spitzer, würden Sie denn sagen, wenn wir uns mal so von außen rantasten, dass es zwischen Musikalität und Denkfähigkeit, also wirklich analytischem Denken, dass es da einen Zusammenhang gibt?
Naja, ich denke mal, Musik spielt sich, wie eben schon gesagt, im Kopf ab. Mhm. Und das macht man sich, glaube ich, oft gar nicht so richtig klar. Beim Auge, da hat man immerhin 1 Million Pixel, sage ich mal salopp, pro Auge. Das macht schon mal 1 Menge Input, da geht also schon was rein. Ja? Gut, dann kommt noch 1 Menge Analyse hinterher. Aber beim Ohr, man muss sich das klar machen, alles, was man da an Input hat, ist ein bisschen Gewackel hier und ein bisschen Gewackel da. Und das ist ein kleines Hautfätzchen, was da wackelt. Ja? Und der ganze Rest, ja, aus dem bisschen Gewackel hier und hier, aus diesem bisschen, ja, macht unser Hirn den ganzen Rest. Und das, finde ich, ist der Witz an der ganzen, ja, akustischen Modalität und vor allem natürlich der Witz an Musik. Dass wirklich da alles, ja, wie Einstein gesagt hat, da draußen gibt es nur ein bisschen Bewegung. Und der ganze Rest, der spielt sich da drin ab. Ja.
Können wir mal, ich meine, das ist ja schematisch sehr vereinfacht, aber können wir vielleicht mal an ein Gehirnmodell, das Sie dankenswerterweise mitgebracht haben, wir hoffen, dass es nicht auseinanderfällt und wir das Stammhirn irgendwo verlieren, vielleicht mal so grob erklären, was passiert?
Ja, Gott. Also zunächst mal, wenn Sie fragen, wo spielt sich Musik ab, dann kann ich nur sagen, hier. Und es wäre falsch zu sagen, na, da ein bisschen und dann da hinten noch ein bisschen, weil es ist wirklich, das ganze Gehirn ist bei Musik involviert. Bei bestimmten Aspekten ein bisschen mehr, Laien hören Musik mehr hier, Profis mehr hier. Geigenspieler, die machen natürlich viel mit der linken Hand. Das machen sie deswegen, weil die Melodie eher von der rechten Hemisphäre kontrolliert wird. Und der Rhythmus, der mit dem Bogen, das macht man eher mit der rechten Hand, weil die linke Hemisphäre eher für den Rhythmus zuständig ist. Solche Dinge, die wissen wir. Und wir wissen natürlich, beim Hören sind es die Hörareale. Interessant wird es dann ganz da innen drin, bei den Emotionen sozusagen, wenn ich das jetzt nicht fallen lasse.
Schwierig.
Ja, ich versuche es mal, das auseinanderzukriegen.
Soll ich
hier
mal eine Hälfte abnehmen?
Oh, das wäre nett, wenn Sie mal ein halbes so. Hirn nehmen. So. Genau.
Für Männer soll das ja angeblich reichen, manchmal ein
halbes Hirn. Ach Gott, ja. Das reicht sowieso. Und dann haben wir hier innen drin sozusagen Gehirnbereiche, die gerade im Temporalhirn tief drin liegen, hier. Und da sieht man den Mandelkern zum Beispiel hier vorn. Und dieser Mandelkern, der ist für emotionale Verarbeitung wichtig. Mhm. Und was wir wissen ist, dass dieser Kern weniger aktiv ist, wenn wir Musik hören. Und der macht eigentlich vor allem Angst, dieser Kern. Das heißt, wenn Sie nachts um 22:30 in den Keller laufen und fangen dann zu pfeifen, dann schalten Sie eben Ihren Mandelkern ab. Das tun Sie, weil Sie sonst ein bisschen mehr Angst hätten. Und das machen alle Leute, wenn sie ein bisschen pfeifen vor Angst oder wenn sie singen vor Angst. Passiert ja öfters mal. Macht Angst, also Musik regelt Angst runter. Und wir wissen auch, Musik regelt ein Belohnungssystem, was so tief drin ist, dass man es hier gar nicht sehen kann. Ja, auch hier noch drin. Musik regelt das Belohnungssystem rauf. Genauso wie ein netter Blick, wie Suchtstoffe, wie vieles andere eben auch. Und ich glaube, es ist ganz wesentlich, sich das klar zu machen. Angst nimmt ab und belohnt werden, dieses Gefühl nimmt zu, durch Musik.
Herr Riem, wie ging Ihnen das, als Sie eben so ein bisschen, wir haben ja so ein bisschen die Daten zusammengetragen in dem Film, angemessene Schlüsse.
Akkorde, ja.
Wie geht Ihnen das dabei, wenn Sie das hören?
Ja, wie soll es mir dabei gehen? Ich denke mir meinen Teil, aber ich weiß nicht genau, was es ist. Weil ich nicht genau weiß, was Musik ist, im Gegensatz zu denen, die solche Filme machen. Wir wissen ganz genau, was Musik ist und wenden das dann an auf Experimente, aus denen sie dann herausbekommen, das Ergebnis, was sie gehofft haben, herauszubekommen. Also für mich ist das alles ein ziemlicher Humbug.
Ist das die Frage, wo sozusagen Geräusch endet und Musik anfängt? Oder?
Nee, das ist nicht so, sagen wir mal, so technisch zu sehen. Musik ist ja ein Vorgang, der aus seinem eigenen Vollzug besteht. Musik ist ja nicht ein Objekt, was in irgendeiner Weise fassbar wäre, sondern Musik ist der Vorgang an sich. Und vielleicht ist Musik sogar darin ein Abbild des Systems, was wir gerade eben hier in der Hand hatten, nämlich des Gehirns. Musik ist ein ständiges Bezogensein, ein ständiges Bezugsangebot. Es werden ständig Angebote gemacht, die vernetzt werden können, aber nicht müssen, nicht? Die auch in die Irre laufen, die ins Leere gehen, die vergessen werden, die, ja, dieses ganze Spiel beim Hören, etwas zu ahnen, etwas gehört zu haben, daraus zu schließen, was kommen könnte, das, was man schon kennt, vergleichen mit dem, was eben gewesen ist und so weiter. Dieses scheint mir ein Bild dieses Objekts zu sein, das wir jetzt eben in unseren Händen oder in Ihren Händen sahen. Ne?
Also da ist sicher was dran. Die wichtigste These in meinem Buch ist ja im Grunde auch, dass Musik in gewisser Weise schon auch durch das Gehirn natürlich ein bisschen mitbestimmt ist. Aber eben dadurch, dass das Gehirn zum Beispiel Sinn sucht, Zusammenhänge herstellt, dass das Gehirn bestimmte Dinge erwartet, wenn was vorneweg kommt.
Sucht das Gehirn Sinn.
Ja, das Gehirn sucht dauernd. Das Gehirn konstruiert Sinn, konstituiert Sinn, das macht es dauernd.
Woher weiß das Gehirn, was Sinn ist?
Wenn es Sinn sieht, merkt es das.
Das Gehirn sieht also Sinn.
Na gut, der Mensch sieht Sinn. Aber unser Gehirn ist das Organ, das diese Bezüge herstellt, das diese Analysen, aber auch eben diese Synthesen macht. Also mein Punkt ist, weil unser Kurzzeitgedächtnis gewisse Strecken überblickt, deswegen sind musikalische Phrasen so und so lang. Die können nicht beliebig lang sein, weil wir nicht beliebig viel überblicken.
Ja? Ich kenne die Theorie. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, eine musikalische Phrase nicht nur jetzt mit diesen Erklärungsmodellen in Übereinstimmung zu bringen, sondern auch mit wesentlich älteren. Was ist zum Beispiel bei den Aborigines in Australien, die ganz sogenannte Songlines von ungeahnter Länge überblicken, im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie nämlich ihre ganze Kultur, ihre ganze Kenntnis von Landschaft da hinein verbinden. Das sind ja nicht kleine achttaktige Mozart nachempfundene Perioden, sondern das sind unendlich lange Gebilde.
Ja. Ich schalte jetzt mal Frau Rückwart ein, weil Sie arbeiten ja unter anderem und sehr erfolgreich mit Kindern. Wenn man Kinder nimmt, wir hatten gerade die achttaktigen Folgen, das ist Popmusik, die wir gewohnt sind. Ja, das sind relativ kurze Wiederholungsphasen. Wie machen Sie das mit Kindern, die ja nicht mehr unbedingt an klassische Musik gewohnt sind?
Also die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist eine der Säulen, auf die wir unser Theater und unser Orchester auch gebaut haben. Und durch die Beschäftigung damit habe ich festgestellt, dass man Kinder an jede Art Musik heranführen kann. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sie auf ihrem Discman den ganzen Tag Rap haben, aber sie kommen dann trotzdem zu uns ins Theater und hören eine klassische Symphonie oder hören auch ein zeitgenössisches Werk. Wir machen auch sehr viel zeitgenössische Musik in diesem Programm. Und sobald sie diese Strukturen erkennen lernen, ist es für sie überhaupt kein Problem. Und deswegen denke ich auch bei den Aborigines, wenn die da ihre ganze Kulturgeschichte erzählen, dann ist das Gleiche wie die Acht-Taktiken-Perioden, nur dass die Strukturen entsprechend größer sind. Und unser Gehirn ist natürlich darauf angelegt, dass es auch größere Strukturen zu erkennen vermag.
Aber das glaubte ich eben herauszuhören, dass bestimmte größere Strukturen nicht mehr erkennbar sind.
Ja, doch. Also ich meine, wir haben ja Riesenstrukturen, eine ganze Sinfonie und also Dinge, die, da wissen Sie viel mehr als ich. Also wir haben, mein Punkt war, so wie ein Satz, meine gut, Kant hat auch dreiseitige Sätze geschrieben, aber die versteht ja auch kaum jemand. Aber so wie ein Satz eben, sagen wir mal, eine bestimmte Länge hat, letztlich bedingt dadurch, dass irgend uns der Atem ausgeht. Und dann müssen wir Luft holen. Und so ist unser Gehirn letztlich auch an die Lunge angepasst, weil irgendwann ist die Luft alle und dann hat eben das Gehirn nur eine bestimmte zeitliche Erstreckung, die es sozusagen mal zusammenhält und gruppiert. Ja? Und so ist, also mein Punkt ist, so sind bestimmte Dinge, die können auch mal gestreckt werden und die können sich auch mal ein bisschen ändern. Aber wir, unsere Natur legt doch schon ein bisschen was fest. Und also das ist auch, und die Kehrseite ist, es ist nicht alles beliebig. Also es ist, bei der Musik ist nicht alles beliebig. Auch die Physik schwingender Körper, die legt schon viel fest. Die legt die Obertöne fest, die legt das Tonmaterial fest und so weiter. Da gibt es Ausnahmen, eben auf Java, die Gamelan-Orchester. Aber die machen Musik mit anderen Körpern, nämlich mit Platten und so weiter. Und da sind die Obertöne anders. Und deswegen haben die auch andere Tonleitern. Wenn sie schwingende Saiten haben oder Luftsäulen, da liegt sogar unsere Tonleiter schon fest.
Allein aufgrund der Physik. Das finde ich hochinteressant mit anderen Körpern. Nämlich ihre eigenen Körper sind auch andere. Die haben eine andere Geschichte. Die haben eine andere Erkenntnis-Einübung. Ich meine, wir machen Musik mit unseren Körpern. Und unsere Körper haben die Erkenntnis-Einübung, achttaktige Periode. Die kriegen wir eingeübt.
Ja, klar.
Nicht? Würde jetzt...
Aber die Beatles haben Yesterday komponiert.
Ja, das ist ja auch achttaktig. Nee, siebentaktig.
Siebentaktig. Jetzt habe ich mich wieder
deswegen ist es so berühmt geworden,
weil es hat siebentakt.
Ja, Mozart hat auch oft 9 Takte. Ne? Da stimmt es auch nie. Aber ich meine, diese Symmetriebildungen, von denen wir annehmen, dass sie naturgegeben sind, die entsprechen ja einer sehr, ja, ich würde mal sagen, abendländischen Vorstellung von Geordnetheit. Einer sehr ja, zentraleuropäischen Form von aber Geordnetheit.
Ich meine es noch simpler. Ich meine, wenn Sie ein Baby auf dem Arm haben und Sie machen so, dann machen Sie das etwa mit einem Herz, also mit der Frequenz von einem Herz. Entsprechend sind viele Rhythmen, haben auch sowas, so 60 oder 120. Oder wenn Kinder, für mich war das schlagende Beispiel, wir haben beim Kindermaskenball, ich habe früher so Tingeltangelmusik gemacht, Kinder, denen war das immer zu langsam. Weil wenn die hopsen, die haben eine schnelle Eigenfrequenz. Die hopsen halt nicht wie wir so, die hopsen halt so. Und wenn man da nicht schnell spielt, können die mit der Musik nichts anfangen. Und da muss man immer schnell, das ist richtig anstrengend auf dem Kindermaßen,
Musik zu machen. Das ist ja sozusagen transkulturell.
Also das ist transkulturell, das ist ein Körper.
Die Stimme der Mutter, die im Bauch schon gehört wird, intensiver als alle anderen Geräusche. Ja. Das Chaos der Verdauungsorgane, das ganz anders wirkt als zum Beispiel der Herzschlag.
Das lässt den Begriff Rhythmus hinab zu den Müttern völlig in neuem Akkus. Akustischen Licht erscheinen.
Nicht? Ja, aber es scheint tatsächlich so zu sein.
Das heißt hinab in die Geräuschsphäre. Ich meine, Peter Sloterdijk hat ja darüber sehr erkenntnishaft geschrieben. Ne?
Ja, dann wollen wir uns mal angucken, vielleicht wie das mit der Identität ist. Also Musik, das haben wir in dem Film, der vor unserer Sendung lief, ja gesehen, ist ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Die Beatles waren zu besten Zeiten das Unternehmen, das am meisten zum Bruttosozialprodukt in Großbritannien beitrug. ABBA war über Jahre der größte Steuerzahler Schwedens, zahlte mehr als zum Beispiel das Unternehmen Saab. Die Werbung nutzt den Erfolg und verbindet über das Unbewusste Musik gezielt mit Produkten, um Käufer an eine Ware zu binden. Musik ist ein identitätsstiftendes Medium, vielleicht sogar das Medium der modernen Gesellschaft, in das sich alle am zwanglosesten einklinken können, unabhängig von Schicht, Geschlecht, Alter. Und weil Musik Identität stiftet, kann man mit ihr wie Orpheus in die Unterwelt steigen oder wie der Rattenfänger von Hameln mit Musik Menschen in den Abgrund führen. Jede Wochenschau beweist das. Von Tieren weiß man, dass ihre Musik, falls man das so nennen kann, kann man drüber streiten, der Partnerwahl und der Revierverteidigung dient. Musik, sagen daher einige Evolutionsforscher, entwickelte sich bei unseren höhlenbewohnenden Vorfahren, weil sie den Zusammenhalt von Gruppen regelte und förderte. Nationalhymnen, Arbeitslieder, Partymusik, Kriegsgesänge haben denselben Effekt. Angst und Spannung reduzieren, haben wir eben schon gehört, bestätigen die Gehirnforscher, Solidarität erhöhen und massenweise Identität stiften.